Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Aber nicht nur über die Zugänglichkeit zum Parasport gibt es immer wieder Diskussionen. Häufig steht auch die sogenannte Klassifizierung in der Kritik. Durch sie werden die SportlerInnen mit den unterschiedlichsten Behinderungen in Startklassen eingeteilt, um für möglichst große Fairness unter den StarterInnen zu sorgen. Im Schwimmen etwa wurden die Regeln für die Klassifizierung 2018 geändert auf ein Punktesystem. Das hat damals zu großen Debatten unter den StarterInnen geführt. Und deshalb habe ich bei Verena Schott angerufen, die bei den Paralympics in London, Rio und Tokio als Schwimmerin dabei war und wollte von ihr wissen, ob eine Klassifizierung überhaupt fair sein kann.
Fair ist ein weiter Begriff. Also sie wird versucht, so fair wie möglich natürlich zu gestalten, aber hundertprozentig fair kann man es natürlich nie machen. Und als Sportler ist sowieso immer irgendwo eine Sichtweise dabei, wo man sagt, dass es unfair ist.
Im Schwimmen wurden die Klassifizierungsregeln vor Tokio 2021 ja reformiert. Das war Anfang 2018, diese Reform. Wie haben Sie diese Neuklassifizierung erlebt?
Oh, hektisch, stressig, undurchsichtig, chaotisch ein bisschen, weil natürlich alle alten Sportler, die schon fest klassifiziert waren, auch nochmal ganz neu klassifiziert wurden. Natürlich hat das eine riesengroße Schlange hinter sich hergezogen, weil es gab neue Sportler, es gab Sportler, die sowieso noch auf Review waren und dann gab es natürlich die alten Sportler, die eigentlich fest klassifiziert wurden, die halt nochmal klassifiziert werden mussten. Ja, das war halt eine sehr chaotische Zeit.
Viele oder andere Athleten haben die Klassifizierung auch als demütigend beschrieben und dass alles, was man dort mache, wirklich in Frage gestellt wird und hinterfragt wird. Welche Erfahrungen haben Sie bei diesen Klassifizierungsterminen gemacht?
Also ich muss sagen, ich hatte immer sehr nette Klassifizierer. Natürlich, also ja, sie hinterfragen, weil, also wenn wir ehrlich sind, es gibt nun mal auch welche, die bescheißen. Und sie hinterfragen natürlich, warum man gewisse Dinge nicht kann. Und dann kann man aber natürlich mit den Klassifizierern auch reden und sagen, dass es so und so ist. Oder dann nochmal auf gewisse Dinge in den Arztberichten hinweisen oder Röntgenaufnahmen ihnen zeigen. Und dann gucken die halt nochmal nach. Oder die sind ja auch immer zu zweit und deswegen debattieren die dann manchmal auch. Und dann lässt sich halt im Endeffekt schon feststellen, okay, es ist wirklich so oder es ist halt eigentlich nicht so, aber man muss, weil man kann es nicht anders beweisen. Also es ist halt immer so sehr zwiespältig, aber ich hatte sie bis jetzt immer sehr nett in Erinnerung, die Klassifizierung.
Aber teilweise ist es ja auch zu komischen Entscheidungen gekommen. Da musste zum Beispiel dann Josia Topf, der ohne Arme und Knie auf die Welt gekommen ist, auf einmal gegen Schwimmer antreten, die Arme haben. Wie kann es zu solchen Ergebnissen kommen?
Ja, also mit Arme, mit Beine, ohne Beine sind selbe Startklassen manchmal. Das hängt halt auch viel davon ab, inwieweit die Person, die Arme und Beine hat, sie benutzen kann, inwieweit sie aber auch einschränken, weil jemand, der keine Arme, keine Beine hat, hat praktisch weniger, was er mitschleppen muss, sage ich jetzt mal. Währenddessen jemand, der Beine hat oder Arme hat, die er nicht wirklich mitnutzen kann, muss die ja mitschleppen. Das heißt, es ist mehr Masse, sinnlose Masse, die er mitschleppen muss und ist somit benachteiligend eigentlich auch für ihn.
Das heißt, die aktuellen Regeln würden Sie eigentlich als nachvollziehbar und auch möglichst gerecht beschreiben?
Also wie gesagt, es ist gar nichts fair oder gerecht oder nachvollziehbar. Auch ich stehe manchmal da und frage mich, wieso, weshalb, warum. Natürlich. Und es ist auch alles immer sehr subjektiv am Ende, wie viele Punkte der Klassifizierer gibt natürlich. Aber deswegen sind sie auch zu zweit. Am Ende können wir nur darauf vertrauen, dass sie es richtig machen. Natürlich ist nicht alles nachvollziehbar und nicht immer alles fair, aber leider können wir daran nichts machen. Und wir werden auch kein System bekommen, wo alles 100% fair ist. Sonst müssten wir ein System schaffen, wo nur gleiche Behinderungen gegeneinander antreten. Und dann hätten wir 50 verschiedene Startklassen.
Aber ist das nicht auch in gewisser Art und Weise frustrierend, dass man da kein System hinkriegt, was irgendwie allem gerecht wird?
Natürlich ist es irgendwo frustrierend, aber was wäre der andere Weg, ist jetzt die Frage. Also es ist schon relativ okay an sich. Natürlich gibt es Aspekte, die man besser machen kann, aber für den Moment müssen wir uns halt erstmal damit befriedigen und gucken, ob halt andere Systeme irgendwann doch besser funktionieren. Und da ist aber dann das IPC gefragt, was überlegen muss, was bessere Systeme sind.
Hätten Sie da auch Ideen?
Naja, natürlich. Also hauptsächlich ist es ja ein Unterschied, was Sportler an Land und an Wasser können. Auch halt, was Körperspannung und so betrifft, gibt es ja viele Unterschiede. Es gibt Unterschiede natürlich von den Streckenlängen, aber die man am Ende auch nicht mit berücksichtigt. Also wir hatten auch gar schon ganz viel die Debatten. Kleinwüchsige sind zwar kleiner, aber können halt kicken, Starts, Wenden. Haben sie natürlich Vorteile gegenüber welchen, die keine Beine haben oder halt jetzt inkomplette oder komplette Querschnitte haben, natürlich ist das auf lange Sicht gesehen auch unfair, weil die haben bei jeder Wende und so einen Vorteil, haben aber auch rein theoretisch bei dem Sprinten kurzen Vorteil. Aber das sind so geringfügige Aspekte, was man natürlich dann sagt, okay, es ist schon scheiße, es ist schon unfair, aber wenn man sich überlegt, wie man es besser machen kann, fällt einem auch nichts ein.
Immer wieder heißt es, die Klassifizierung ist so ein bisschen das Potenzial oder das Doping des Parasports. Stimmt das?
Ja, eigentlich schon. Weil, wie gesagt, es gibt auch einige Athleten, die sich in gewisse Startklassen reinschummeln, was aber auch die Klassifizierer wissen, wo sie aber auch nichts dagegen machen können. Am Ende.
Wieso können die da nichts gegen machen?
Na, weil man im Endeffekt nur das klassifizieren kann, was man gerade hat. Und wenn ein Arztbericht sagt, dass er das nicht machen kann, dann kann er das rein theoretisch nicht machen. Und wenn aber nach der Klassifizierung auf Instagram dann irgendwelche Posts kommen und man als Klassifizierer genau sieht, eigentlich kann er das, kann man nichts machen in dem Sinne. Und da überlegt das IPC ja schon, wie man dagegen vorgehen kann.
Aber das muss doch gerade aus sportlicher Sicht wirklich richtig frustrierend sein, wenn man dort im Nachhinein merkt, ja, okay, Mensch, die Person, gegen die ich da geschwommen bin, die kann ja viel mehr als ich und trotzdem schwimmen wir irgendwie gegeneinander.
Natürlich ist das frustrierend. Also als Athlet weiß man mittlerweile auch, wo die Klassifizierer eigentlich gerne manchmal, glaube, mehr machen würden, aber halt ihnen die Hände gebunden sind halt. Weil es sind nun mal die Regeln, dass man beim Wettkampf ist und beim Wettkampf klassifiziert wird. Und was dann beim Training irgendwann außerhalb oder auf Instagram-Dingern ist oder so, können sie leider nicht mit einbeziehen.
In Peking bei den Olympischen Winterspielen gab es ja auch den Verdacht, dass einige Nationen, in dem Fall vor allem China, ihre Athleten vorteilhaft klassifizieren, also als stärker beeinträchtigt darstellen, als sie eigentlich sind. Andere Sportler haben mir auch berichtet, dass ja ihre Konkurrenten eine Art Training für die Klassifizierung bekommen, um halt dort möglichst für sie
zu tun.
So in der Art, genau. Stimmt das? Haben Sie da auch solche Erfahrungen gemacht?
Das ist nicht nur in China so, das ist in jedem Land so. Und ich glaube, man würde lügen, wenn man nicht sagt, dass das auch in Deutschland hier der Fall ist.
Das heißt, können Sie das ausführen?
Naja, nehmen wir Beispiel Kleinwüchsige. Kleinwüchsige dürfen nur eine gewisse Größe haben, dann sind sie in einer bestimmten Startklasse. Bei manchen ist es halt ganz knapp. Die sind halt grenzwertig. Also wird dann eine ganze Nacht mit einem schweren Rucksack Treppen gestiegen. Man weiß ja früh, ist man 1 bis 2 Zentimeter größer, ist ja nun mal die menschliche Anatomie. Also wird die ganze Nacht Treppen gegangen mit einem Rucksack, damit man halt nicht diese 1 bis 2 Zentimeter größer ist. Also man darf nicht nur auf andere Länder zeigen, es sind auch die eigenen Länder leider. Also so krank ist das schon. Und das ist beschämend, finde ich. Also ich finde es beschämend, auch von unserer Sichtweise, weil eigentlich sind wir die, also natürlich auch alle anderen Nationen, die den Mund aufreißen, dass es fair sein muss und dass wir fairen Sport haben wollen. Und eigentlich machen wir es ja in dem Sinne dann genauso wie andere Nationen. Also sind wir kein Deut besser.
Aber was kann man dagegen tun?
Das ist eine gute Frage, weil aus Sportlersicht kann man nichts dagegen tun. Weil selbst wenn man als Sportler zu dem Trainer geht und sagt, dass das Beschiss ist, dann sagt man, naja, aber nur so ist man wahrscheinlich konkurrenzfähig oder so. Weiß ich nicht. Also wenn man noch nicht mal im eigenen Land weiß, dass fair gearbeitet wird. Und das wird bestimmt überall. Also man darf nicht immer nur an fremde Länder gucken. Es ist ja auch direkt vor der eigenen Tür, dass so gearbeitet wird. Es ist vielleicht nicht so krass wie in anderen Ländern, aber ja.
Sie klingen ziemlich resigniert, muss ich sagen.
Ich sage jetzt mal so, ich bin ja nun schon sehr lange dabei und ich habe schon beide Klassifizierungssysteme mitbekommen und ich erkenne es ja nun aus allen Ländern. Also ich weiß, wie Länder spielen oder wie Länder sind halt, wenn sie denken, dass sie unfair behandelt werden, wenn sie dann wieder einen Protest einlegen, der wieder klassifiziert wird, dann nicht antreten, weil sie nicht wollen, dass der in der Klasse ist und somit zum nächsten Wettkampf gehen. Oder wie gesagt, wenn man selber weiß, dass derjenige da bescheißt, um so eine Klasse zu gehen. Also man kann als Sportler nur sagen, Leute, was ihr macht, ist scheiße. Und man kann auch nur sagen, okay, das Klassifizierungssystem ist ja, ist jetzt nicht hundertprozentig das Beste, aber es ist schon fairer als vorher. Aber am Ende, wie hat das eine britische Kollegin von mir gesagt, am Ende treten wir an und wir treten gegen die an, die da sind. Das ist dann halt unsere Konkurrenz und wir versuchen unser Bestes zu geben.
Aber macht das dann Spaß?
Da ich an meinen Sport so denke und mir mein Sport Spaß macht, macht es mir Spaß. Natürlich hat man manchmal auch eine kleine Frustrationsecke, aber da mir mein Sport Spaß macht, macht es mir Spaß. Und man versucht trotzdem sein Bestes zu geben. Und ja, es ist vielleicht nicht immer dann der erste Platz oder so, weil da vorne jemand ist, der vielleicht nicht so ganz hingehört oder man es nicht nachvollziehen kann. Aber am Ende bin ich dann doch die Person, die sagt, also ich liebe ja meinen Sport und ich mache ja den Sport, weil ich meinen Sport liebe und nicht, weil da noch 20.000 andere da sind, die da reinkommen und beschissen haben. Also es ist zwar vielleicht dann für die Medaillenplätze bescheidener, aber am Ende mache ich ja trotzdem meinen Sport gerne und ich arbeite ja dann dafür.
In einem Jahr, Paris 2024, mit was für einem Blick oder mit was für einem Gefühl schauen Sie auf die Wettkämpfe dort?
Ach, ich bis jetzt gar nicht. Ich lasse mich immer überraschen. Immer wenn Klassifizierungen sind, lasse ich mich immer wieder überraschen, wer neu reinkommt oder wer rausgeht oder das Wechselspielchen. Also wir wissen ja alle, dass vor Paralympics ist immer noch mal so eine ganz große Neuklassifizierungsaktion so ungefähr oder Reviews. Und da wird noch mal alles gut durchmischt.
Das heißt, Sie lassen es so auf sich zukommen, wie es kommt.
Was anderes bleibt einem erstmal in dem Sinne nicht übrig. Weil in dem Sinne haben wir ja nicht das Mitbestimmungsrecht zu sagen, wie eine Klassifizierung sein soll oder wie es am besten getaktet wäre. Ich glaube, das sind die Sportler auch die Falschesten, weil da sind wir einfach viel zu subjektiv. Und da müsste einfach jemand hin, der objektiv mal einen Blick auf dieses Gesamtbild wirft und auf die Sportler wirft und dann vielleicht mal ein System ausklügelt.
Haben Sie Hoffnung, dass sich in den nächsten Jahren so etwas bewerkstelligen lässt?
Also ich weiß, dass es irgendwo mal ein anderes System angedacht war, was mit Wassertests war, wo man mehr auf Wassertests gehen wollte, auch wie die Lage ist und so. Aber inwieweit das weitergeführt wurde, habe ich keine Ahnung. Aber das hätte ich auf jeden Fall schon mal ganz gut gefunden, weil dadurch jeder individueller behandelt worden wäre in seinen Einschränkungen, weil halt man da mehr sehen könnte, okay, ich sage jetzt mal, die Stabilität bei der Lage ist so, die Stabilität da ist ganz gut, Rücken, Haar, bei schnelleren etwas höher oder so. Also es ist viel individueller gestaltet gewesen. Ich glaube, sowas brauchen wir am Ende auch, etwas mehr Individualität in dem System, dass man noch ein bisschen mehr ins Detail geht und nicht einfach sagt, okay, man kann den Arm voll anbeugen, man kann den Arm voll strecken, sind 5 Punkte, man kann nicht so gegen den Widerstand, sind 4 Punkte. Ob ich jetzt nicht ganz so gegen den Widerstand oder zu 60% ist halt auch schon ein Unterschied. Und das sind halt diese kleinen Dinge, die nicht ganz so eingebettet werden in das System.